Willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Folge spreche ich mit Melanie Braun. Melanie ist Führungskräfteentwicklerin, Business Coach, systemische Organisationsberaterin. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie hat ganz viele Rollen und darüber sprechen wir heute auch, über das Thema Rollen und Rollenklarheit. Melanie begleitet seit vielen Jahren Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen. Sie ist angestellt bei der Deutschen Bahn in der Infrastruktursparte als Personal- und Führungskräfteentwicklerin. Und sie ist aber auch noch parallel dazu selbstständig und arbeitet mit Führungskräften und Teams und unterstützt sie bei der Kultur- und Organisationsentwicklung. Und gemeinsam tauchen wir in ganz viele verschiedene Themen ein, wie zum Beispiel, was ein Mosaiklebenslauf ist, in das systemische Arbeiten und eben auch, warum Rollenklarheit und Verantwortung so wichtig sind, nicht nur im Berufskontext. Ja, und was hatten wir noch? Warum Konflikte und Mediation so wertvoll sind und Resilienz, was wir darunter verstehen und wie wir das auch bei anderen Menschen erleben und in unserer Arbeit aufgreifen. Und wir haben darüber gesprochen, wo sollten wir kritisch hinschauen, wenn Resilienz zur Pflicht oder sogar zum Deckmantel für strukturelle Probleme wird. Und Melanie und ich haben auch persönliche Erfahrungen geteilt und Stolpersteine, aber auch hilfreiche Tipps für euch. Und wir reden auch in dem Gespräch darüber, wie Resilienz im Team, im Miteinander, im Unternehmen, aber auch im eigenen Alltag entstehen kann, wie das funktioniert und wo auch die Grenzen liegen. Und am Ende, das ist besonders spannend für euch, verlost Melanie ein wertvolles Coaching mit ihr, also mit ihr ganz persönlich. Und den Link zur Verlosung werde ich in die Shownotes stellen, sodass ihr dann auch über diesen Link mitmachen könnt. Und dann vielleicht startest du mit einem schönen Geschenk ins neue Jahr 26. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit unserem Gespräch und viel Inspiration. Melanie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Maite.
Ja, dann lass uns doch gleich mal starten und erzähl uns ein bisschen über dich, wer du so bist, was dich geprägt hat oder wer dich geprägt hat, was so deine Werte sind. Also einmal so ein Rundumblick.
Ja, die Kunst ist ja immer, das kurz zu fassen.
Stimmt.
Wer bin ich? Was mache ich? Genau, das sind die Fragen, die auch meine berufliche Tätigkeit ausmachen. Also ich begleite Leute in Veränderungsprozessen und auch Unternehmen, die Menschen in den Unternehmen. Und da geht es genau darum, wer sind wir eigentlich? Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Und wo wollen wir hin? Wie kommen wir dahin? Was hat uns geprägt? Was tut uns gut? Was tut uns nicht so gut? Und genau das macht auch mich aus. Und ich glaube, das Besondere ist, dass ich immer wieder überlege, was macht mich denn aus und wo will ich denn hin und wo möchte ich wachsen und mich entwickeln? Und ich schon lang mache, was ich gerne mache. Also wenn man zurückblickt, wo komme ich her? Ich habe nach dem Abitur ein duales Studium gemacht bei einer Volksbank und habe mich dafür entschieden, weil ich gesagt habe, ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Ich mag aber auch wirtschaftliche Themen und da gibt es einfach tolle Möglichkeiten auf der Bank. Und die Erwartung hat sich auch erfüllt und trotzdem habe ich nach den 3 Jahren gesagt, ich möchte noch weitermachen, ich möchte noch an der Uni studieren und den Master draufsetzen. Ich habe auch noch mal Lust, ins Ausland zu gehen. Ich mag Sprachen sehr gerne und habe für mich erkannt, nicht nur die Arbeit mit Menschen finde ich reizvoll, sondern die Arbeit am Menschen war dann so eine Erkenntnis aus dieser Zeit. Also mir macht super viel Spaß, Menschen zu beraten, wie eine tolle Baufinanzierung aussehen kann, zu sagen, damit könnt ihr ihren Lebenstraum verwirklichen oder Wie sorge ich gut für mein Alter vor? Was mache ich mit meinem Vermögen? Wie kann ich das strukturieren? Wie sieht ein tolles Wertpapierportfolio aus? Und das ist schon ein Stück weit toll und ich hätte mir das auch vorstellen können, länger zu machen. Aber erfüllender ist einfach noch, wenn ich Menschen in ihrer Entwicklung begleite. Und so kam ich dann auch zum Thema Coaching. Nicht nur zu sagen, ich sag dir jetzt, wie es funktioniert, sondern ich helfe dir, deinen Weg zu finden. Und genau so sieht auch mein Weg aus. Also dann habe ich den Master in Wirtschaftspädagogik gemacht. Super schöne Mischung, BWL, VWL und Französisch war mein Fach.
Cool.
Und damit kann man entweder Lehrerin an beruflichen Schulen werden oder in die Personalentwicklung gehen. Und so in den 2000ern, da haben viele Unternehmen gesagt, wir stellen jetzt um von Personalverwaltung auf Personalentwicklung auch. Wir wollen unsere Mitarbeitenden fördern. Und da habe ich gedacht, genau mein Ding. Und dann habe ich noch das Referendariat gemacht, damit ich jederzeit wieder in den Schuldienst einsteigen könnte und auch noch die Option mir gesichert, mich verbeamten zu lassen bis 42, kann ich mir das noch überlegen. Und da wäre das aber auch so, du stehst vor einer Klasse und du vermittelst Inhalt und ein Stück weit prägst natürlich auch die Menschen. Aber als Personalentwicklerin, was ich seitdem mache, jetzt seit 15 Jahren, habe ich einfach noch mehr die Möglichkeit, am Menschen dran zu sein. Und jetzt so in den letzten 5 Jahren ungefähr kam noch die Organisationsentwicklung dazu. Also auch strukturell drauf zu schauen, weil es ist immer so ein Dreiklang aus Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung. Und wo steht die Person oder die Organisation gerade? Und welche sind die Stellschrauben für wirksame Veränderungen?
Finde ich ja spannend, da haben wir total viele Parallelen. Ich habe ja auch zuerst so ein duales Studium gemacht, um auch in der Praxis gleich zu sein. Und da habe ich dann die Personalentwicklung kennengelernt. Also ich selber war vorwiegend in der Personalabrechnung, mein Albtraum, ja, wirklich. Aber da habe ich mich irgendwie durchgebissen. Und dann habe ich aber nebendran so mitgekriegt bei meinem Ausbilder, der hat dann auch, das war auch so Anfang 2000, irgendwie 2001 oder so, da hat er auch Personalentwicklung angefangen. Und da bin ich voll drauf oder wollte einsteigen und das durfte ich aber da in der Zeit noch nicht. Und ja, und da fing es ja auch so an, dass sich das so in den Unternehmen etabliert hat und immer mehr kam. Ja, fand ich total, total spannend.
Ja, du bist auch für mich ein Vorbild darin, dass du immer so deinen Weg gegangen bist, dass du dich schon umhörst und zuhörst, was andere dir mitgeben wollen und was die für Ideen haben und dann aber trotzdem immer so dein Ding machst, so kenne ich dich.
Ja.
So auch zum Beispiel, uns verbindet ja auch, dass wir beide in Afrika waren, du noch länger als ich. Aber für mich, also bei mir waren das 2 Monate nach dem Master und mir kam das vor wie eine Ewigkeit. Und das ist auch so, was prägt einen. Manchmal ist es ein Satz oder eine Begegnung und bei mir war es wirklich auch die Zeit in Afrika, so raus aus der Komfortzone und mal zu gucken, mit wie wenig komme ich eigentlich klar. Also wer ständig in seiner Komfortzone ist und sagt, ich brauche nicht viel und so, dem ist vielleicht gar nicht bewusst, was er alles hat. Und in der Zeit wurde mir wirklich bewusst, was brauche ich, um wirklich zufrieden zu sein? Und wer sind eigentlich die glücklicheren Menschen? Also ich bin mit vielen spannenden Erkenntnissen wieder nach Hause gekommen. Ich sage zum Beispiel, nicht Afrika ist ein Entwicklungsland oder Kontinent, sondern wir. wer ist denn zufriedener? Die haben viel weniger als wir, aber ich glaube, die führen ein glücklicheres Leben, so mein Eindruck. Also natürlich ist es hart da und uns geht es objektiv betrachtet besser, aber subjektiv betrachtet habe ich da so meine Zweifel und konnte von denen einfach viel, super viel lernen und auch über mich natürlich, wie ich bin schon sehr effizienzorientiert unterwegs und werde da dann manchmal wahnsinnig, wenn es einfach keine Strukturen gibt oder manche Sachen nicht logisch sind oder so. Aber ich habe auch ganz viel mitgenommen, wie bodenständig ich bin und wie anschlussfähig ich bin. Und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt.
Ja, ich finde es ja auch spannend, wie viel Einfluss das Außen auf einen selber hat. Ja, also wo man sich befindet, ob jetzt in einem afrikanischen Land oder hier in unserer Gesellschaft. Ja, also als ich nämlich fertig war mit dem Studium, kam ganz stark von außen, ja, jetzt musst du aber einen Job finden, sofort und Vollzeit und am besten im Controlling. Ich weiß nicht warum, weil ich halt Wirtschaft studiert habe, war das irgendwie so haben viele das damit verbunden und die wollten mich ins Controlling pressen. Ja, und ich habe immer gedacht, das wäre mein Untergang, absolut, ja, das geht nicht. Und nur damit ich dann irgendeinen Job mache, das geht nicht. Und ich wollte ja in die Personalabteilung oder Entwicklung. Und da haben halt viele gesagt, ja, aber das geht doch nicht oder es gibt es noch nicht so und das ist doch jetzt irgendwie aussichtslos. Und ich habe mich da, also wie du sagst, ja, ich habe mir das zwar angehört und dachte immer, was wollen die denn alle von mir? Ja, also warum entsteht da so ein Druck? Und habe dann doch mal ein Ding gemacht, ne?
Ja, die Fragen darf man sich ja auch stellen. Ich finde es ja auch gut, hinzuhören und sagen, was möchte mir der andere mitgeben und welche Intention steckt da dahinter? Mhm. Und trotzdem aber dann für sich entscheiden, was fühlt sich für mich stimmig an? Ja, ich habe auch noch einen Satz von einer Führungskraft. Da war ich Werkstudentin bei der ZF in der Konzernkommunikation und da sagt mein Chef zu mir, Melanie, du brauchst eine klarere Linie in deinem Lebenslauf. Und ich war völlig überrascht, weil ich total straight und immer hier voraus und er meinte dann, ja, du musst dich entscheiden, in welcher Branche willst du denn sein und eher kleine Unternehmen oder ein großer Konzern. Und ich habe für mich immer entschieden, was ist der nächste Schritt, wo ich wachsen kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich Lust drauf habe, was sich stimmig anfühlt. Und dann kann man schon sagen, okay, dann war die da auf der Bank, dann ist sie noch wissenschaftlich an der Uni unterwegs, dann habe ich noch beim Südkurier noch gearbeitet im Personalbereich, wieder die Medienbranche, dann mache ich da Werkstudentenjob in der ZF, da habe ich auch schon diverse Praktika gemacht und Ferienjobs und dann dachte ich mir so, ja, aber nee, will ich gar nicht. Also wieso soll ich sagen, lebenslänglich Konzern oder lebenslänglich die Automobilindustrie?
Oh Gott, ja.
Und irgendwann, Jahre später, bin ich auf den Begriff der Mosaikkarriere gestoßen. Mhm. Und das ist was, was ich jungen Menschen auch mitgebe und sage, ich habe einfach mein Portfolio ständig erweitert und ich komme immer wieder auf Positionen, wo sich alles fügt, wo ich genau das, was ich gesammelt habe in meinem Leben, zusammenbringen kann. Und dann gibt es mal Phasen, da kann ich das eine nicht ausleben, die Fremdsprachen nicht und dann mal wieder das andere nicht. Aber so mein Ding zu machen, und dann dachte ich mir, wie schön, und ich bin meiner Linie treu geblieben, meine Linie und nicht irgendeine vorgegebene Karriereleiterlinie, wo ich mir auch dachte, ja gut, dass ich da nicht drauf gehört habe. Ich habe gemerkt, fühlt sich nicht stimmig an, was der da sagt. Und dann natürlich schon irritiert, ist es eine wertvolle Empfehlung, der ich nachgehen sollte. Und bestimmt haben viele auch so eine tolle Karriere gestaltet. Aber ob sie dann so zufrieden sind, weiß ich nicht. Manche vielleicht trotzdem. Und ich kann sagen, ich bin so super zufrieden mit meinem Weg, weil ich immer entschieden habe, für mich was passt. Und habe immer gesagt, es ist eine Lebensphase. Wenn meine Eltern sagen, hey, du hast so einen tollen Abschluss im Referendariat und kriegst überall positive Rückmeldungen und sagst selber, so ein schöner Beruf. Warum lässt du dich nicht verbeamten? Und ich dachte, oh Gott, Mama, das kann ich dir erklären. Mein Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht so groß wie mein Bedürfnis nach Entwicklung und Entfaltung. Und die Vorstellung, Lehrerin zu sein, auch noch im beruflichen Bereich, die gar keine oder halt nur 5 oder 10 Jahre Berufserfahrung im Unternehmen hat, finde ich zu wenig. Was nicht heißt, dass es nicht gute Lehrer gibt. Aber ich sage mal so, von der Schulbank an die Uni, zurück in die Schule, das wäre mir ein bisschen zu kurz, zu einfach, zu eng.
Ja, verstehe ich total. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich die Dinge und Ratschläge oder Hinweise so anhört, anschaut, bei sich selber nochmal reinspürt und dann aber schaut, bei manchen ist es ja eher das eigene Thema, was da so mitschwingt, ne? Wie zum Beispiel dieses Sicherheitsbedürfnis oder Ängste. Und das sagen die einem ja nicht dann mit. Also ne, ich habe so eine Angst vor dem und dem und deswegen mach lieber das und das. Ja? Also die projizieren ja oftmals was nach außen und das muss ja nicht unbedingt zu einem selber passen. Also deswegen ist schon da die Reflexion für einen selber total wichtig. Ja.
Und da hat mir das Coaching einfach sehr geholfen. Also viele sagen so, ja, ich brauche kein Coaching, mir geht's ja gut. Mir geht's auch gut und ich glaube auch, weil ich immer wieder innehalte und überlege, was sind gerade die Bedürfnisse, die hier auf dem Tisch liegen, bei mir und bei den anderen. Und habe so viel gelernt, wie ich besser mit Konflikten umgehen kann, wie ich Beziehungen besser gestalten kann. Und sag so, jeder sollte eine Coaching-Ausbildung machen.
Ja.
Und ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal einen Kurs angeboten, 2 Tage, wie man eine für sich passende Coaching-Ausbildung findet. Weil es gibt ja, was weiß ich, ich mache ein Wochenendseminar und nenne mich dann Coach oder mache eine fundierte Ausbildung, die zertifiziert ist, die umfangreicher ist. Und da gibt es einfach so viele und es gibt so viel Gute. Und wie erkenne ich dann die Unterschiede und was sind denn Kriterien, die ich heranziehen sollte bei meiner Entscheidung? Und da kam die Frage, darauf wollte ich hinaus, oder die Erkenntnis für mich, dass die Coaches, die ich kenne, meistens noch was anderes machen. Also keiner coacht von Montag bis Freitag, von morgens bis abends. Ja. So Psychotherapeuten machen das eher. Die sind da so in ihrem Feld einfach. Und im Bereich Coaching ist es so das Handwerkszeug für Beziehungsgestaltung, für Führung, für Veränderungsgestaltung. Und man bringt es dann ein an den jeweiligen Stellen, wo es gefragt ist. Mhm. Und jeder kann es für sich brauchen. Und dann eben, wenn man in dem Feld arbeitet, in der Zusammenarbeit mit anderen.
Ja, das ist auch meine Erfahrung.
Bei dir ist es ja auch so, oder? Du machst ja nicht nur Coachings.
Nee, genau. Ich mache ja auch ganz viel arbeitspsychologische Beratung oder Begleitung, wie auch immer man das nennt. Ja, ist immer sowieso immer die Frage, wie nenne ich das, was ich mache? Weil, wie du sagst, ja, das ist so ein Mosaik auch. Da kommen so viele Erfahrungswerte mit rein aus verschiedenen Phasen im Leben. Und das kann man oft nicht auf ein Wort, wie jetzt zum Beispiel Coaching, zusammenbringen. Finde ich. Ja.
Vor allem auch deswegen, weil wir bringen ja nicht den Inhalt, sondern wir begleiten den Prozess.
Ja.
Und dann viele sagen, ja, ich will jetzt Gesundheitscoach werden, ich will jetzt Stärkencoach werden, ich will jetzt Frauencoach werden, ich will jetzt Karrierecoach werden. Ja. Kann man alles machen. Mhm. Und vielleicht, das denke ich bei mir manchmal, wäre es sinnvoll, ich würde mich ein bisschen mehr fokussieren auf ein Themengebiet. Aber im Grunde genommen, wenn man den systemischen Ansatz verfolgt und das Motto Hilfe zur Selbsthilfe, dann kommt die Person, die du begleitest mit ihrem Thema und der Coach bringt die Methoden mit und begleitet den Prozess und stellt die richtigen Fragen und verschafft neue Perspektiven und Lösungsideen. Mhm. Und dann geht es ja auch schon los, sagst du ja zum Beispiel auch so, ich mache es nicht immer ganz klassisch, manchmal komme ich da auch provokativ um die Ecke oder bring gleich schon einen Vorschlag, sag mal, das liegt doch hier auf der Hand, schau mal hin. Und dann ist es ja immer noch nicht, dass ich sage, ich komme mit einem Ratschlag und stülp dir das über, sondern ich serviere dir was auf dem Tablett. So mache ich es schon auch, dass ich sage, darf ich dir mal ein Angebot machen? Oder bei mir entsteht da gleich ein Bild oder eine Idee oder so. Mhm. Und dann darf der andere entscheiden, was er damit macht.
Ja, total. Ja, und also ich habe das auch manchmal, da sind das so Sessions mit Menschen, die im Arbeitsleben überlastet sind, also glauben sie, ne? Also sie sind überlastet, aber sie glauben, es liegt nur an der Arbeit. Und dann arbeiten wir zusammen und manchmal spiegele ich bestimmte Dinge, die ich so wahrnehme. Und dann, also letztens hatte ich so eine Session, das war wirklich auch ziemlich hart irgendwie, weil da so viel aufploppte und so viel zu spiegeln war. Und ich habe dann gesagt, was ich alles sehe und ob das auch vielleicht eine Reinszenierung sein könnte der eigenen Entwicklung und Kindheit und so. Und dann hatten wir auf einmal so ein riesen Bild vor Augen. Ne? Und also für mich ist ja immer die Frage, kann die das so auch sehen, diese Person, ne? Was ich so wahrnehme. Und auf einmal sind da so die Lichter angegangen. Also das war so toll. Und dann kann man da natürlich wieder schauen, okay, wie kann das so sein, wenn sowas reinszeniert wird in der Arbeit, dieselben Muster ablaufen wie zum Beispiel in der Kindheit, durch irgendwelche Traumatisierungen vielleicht auch, ja. Und dann, und da aber dann auch die Grenze zu erkennen, okay, wo gehört da auch die Therapie mit rein, ja, also das. Ja. Man selber auch nicht sich so überschätzt und sagt, ja, ich kann hier alles coachen und machen und begleiten. Irgendwo ist dann auch manchmal ganz, ganz wichtig, dass dann therapeutische Unterstützung mit reinkommt. Ne?
Sage ich eingangs auch immer. Also die Methoden sind oft ähnlich oder auch im Coaching werden verhaltenstherapeutische Methoden zum Beispiel eingesetzt oder Aufstellungsarbeiten, Klassiker in der Therapie, aber auch im Coaching. Mhm. Der Punkt ist nur, muss da irgendwas. Also ich sage immer, ich kenne mich nicht aus mit den Krankheitsbildern. Ich habe dann den Eindruck, dass da irgendwas Größeres im Argen liegt. So. Und manchmal kann es auch sein, dass es medikamentös begleitet werden muss, wenn man jetzt auf das Thema Depressionen kommt oder sagt, ja, da steckt noch irgendwas Gesundheitliches dahinter, wo ich an meine Grenzen komme. Mhm. Und manchmal kann es dann auch ergänzend sein. Also ich habe es tatsächlich selten, sondern meistens sind es Themen, die lassen sich auflösen, weil Gott sei Dank die Personen noch rechtzeitig kommen. Also oft, weiß nicht, ob es dir auch so geht, denke ich mir, oh, wir hätten schon viel früher drauf schauen können, gerade im Unternehmenskontext, wenn es um Organisationsentwicklung geht oder Führungskräfteentwicklung. Da sind dann so viele Konflikte, die da zusammenkommen und sich gegenseitig bedingen. Und dann denke ich mir so, hätten wir es schon auf einer früheren Eskalationsstufe uns angeschaut, wäre es noch einfacher. Aber genau dafür sind wir dann auch da, das wieder aufzulösen. Und der Punkt mit dem, oft ist es ein anderes Thema. Das Einzige, was ich wirklich in meinem Profil habe, dass ich sage, ich bin Business Coach. Obwohl die Themen, egal ob privat oder beruflich, wer systemisch arbeitet, schaut immer das Ganze an und sieht auch die Abhängigkeiten. Die meisten kommen mit beruflichen Themen. Das scheint anscheinend wichtiger zu sein, als wenn privat was im Argen liegt. Also zumindest meine Erfahrung. Und dann merkt man aber ganz schnell, ah, eigentlich liegt der Hund in der Beziehung begraben. Oder eigentlich ist es ein Gesundheitsthema. Oder eigentlich ist es, wie du sagst, noch ein Thema mit den Eltern aus der Kindheit oder so. Und es hängt zusammen, oder jemand sagt, ich möchte mich nochmal neu ausrichten und erkennt dann, dass er eigentlich so an seinen Bedürfnissen vorbeigelebt hat und jetzt vielleicht an dem Punkt ist zu sagen, das möchte ich jetzt anders machen.
Auf jeden Fall. Ja, und schade finde ich es dann, oder interessant wird es dann vielleicht auch erst, wenn Menschen erkennen und sich dann aber nicht trauen. Ne, so, und sagen dann, ja, naja, noch 8 Jahre bis zur Rente, das halte ich schon noch aus. Und dann denke ich mir mal, oh mein Gott, ja, also das ist ja, also das ist schon auch eine Entscheidung. Ja. Also klar kann man diesen Weg gehen. Und dann aber nochmal in der Arbeit mit, also zusammen nochmal schauen, was bedeutet diese Entscheidung denn dann? Ja, also für die Beziehung, fürs eigene Leben, für die Gesundheit, für die Arbeit und so weiter. Also da nochmal abklappern und schauen, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Und wenn das dann immer noch die richtige zu sein scheint, ja gut, dann ist es die, ja, die würde ich selber so wahrscheinlich niemals treffen, weil ich das nicht aushalten könnte. Aber es kommt, glaube ich, immer darauf an, was für ein Ziel man hat oder was für ein Sinn darin steckt für einen selber, ne?
Ja, und das Phänomen der versunkenen Kosten. Das heißt, ich habe da jetzt schon so viel reingesteckt. Ich kann doch jetzt nicht. Also das kann man auf Aktienkurse übertragen, dass man so sagt, oh Gott, das funktioniert nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht raus. Und aber auch aus Beziehungen. Sozusagen, das geht doch nicht. Was haben wir uns denn alles aufgebaut? Und sich da einfach nicht traut. Und wenn man aber dagegen hält, was muss ich noch an Energie reinstecken? Was kostet es mich dann jetzt noch? Und das ist einfach unverhältnismäßig. Ja, da ist die Frage, ist es wirklich nur, ja, also genau, was steckt dahinter? Und das muss jeder für sich beantworten. Brauche ich nur eine Portion Mut? Brauche ich vielleicht auch ein Vorbild, dass ich sehe, das kann funktionieren? Das haben andere schon geschafft. Ich glaube, das ist auch eine wertvolle Ressource, sich umzuschauen und dann Vorbilder zu haben, die einem die Energie geben, okay, ich begebe mich auf dieses unbekannte Feld, auf diese unbekannte Reise und bin bereit, diesen Weg auch zu gehen.
Ja, wir hatten ja auch über Resilienz gesprochen und manche Menschen bringen da diesen Begriff Resilienz rein. So, ja, jetzt ist es irgendwie schlimm, auch wenn es schon seit vielleicht Jahrzehnten sogar schlimm ist. Und dann rappeln sie sich immer wieder auf und machen weiter und machen weiter und verstehen das unter Resilienz. Ja, also das finde ich ganz, ja, eigentlich schlimm, ja, weil da geht es dann gar nicht darum, den eigenen Selbstwert mal zu erkennen und zu schauen, was mache ich denn hier überhaupt, ja, und warum gehe ich nicht raus? Also was hat das was mit meinem Selbstwert zu tun oder mit was auch immer, ja, aber mit Resilienz hat das nicht immer was zu tun, ne, wenn man
Ein
da
Teil
bleibt.
vielleicht schon. Also ich
Ja.
würde schon Resilienz so definieren, zu sagen, wir sind nicht gefeit vor Krisen und Rückschlägen. Die treffen jeden. Also
Ja.
es geht nicht darum, so viel Energie reinzustecken, dass mir auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Und dann aber zu lernen, wie stehe ich wieder auf und zu wachsen. Also jede Krise kann einen ja stärker machen. Und dieses Phänomen, ich habe immer bei so Resilienzseminaren meine Resilienz-Resi dabei, das ist so ein kleines Stehaufmännchen, so ein Bärchen. Und sage mal, auch die fällt um, aber die kommt aus eigener Kraft wieder in ihre Mitte. Und die merkt vielleicht, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt, schneller, dass sie aus dem Gleichgewicht kommt und muss nicht erst umfallen und weiß, wie sie wieder in Balance kommen kann. Und wenn du jetzt sagst, du hast KundInnen, die sagen, ich falle um und stehe wieder auf, ich falle um und stehe wieder auf, dann ist da schon eine Resilienzkomponente für
Ja,
mich
das
drin.
stimmt.
Die
Das
Frage ist
stimmt.
nur, habe ich was draus gelernt und wird es in Zukunft einfacher, wenn mir wieder das Gleiche passiert? Oder an der Stelle, darauf möchtest du, glaube ich, hinaus, oder? Dass es da einen Unterschied gibt zwischen resilienteren und weniger resilienteren Menschen?
Und ich glaube auch, der Punkt, die Viele, mit denen ich arbeite, werden oder sind schon krank, haben bestimmte Symptome und bleiben aber in dieser Situation drin, fallen wieder um, stehen wieder auf, ne, werden schlimmer krank und so weiter. Beziehen das nicht unbedingt auf diese Situation, sondern sehen die Krankheit als separates Problem. Und da, das finde ich wichtig, da auch nochmal hinzuschauen. Gerade auch, wenn Ärzte sagen, ja, ich finde nicht den Grund, warum sie dies oder das haben. Ja, also dann ist schon, könnte man schon den Gedanken haben, okay, vielleicht hat das damit zu tun, dass ich einfach so eine ständige Stresssituation habe oder Überlastungssituation. Und wie kommt man dann auch dahin zu einer Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt was anders in meinem Leben? Weil das, finde ich, gehört auch für mich zur Resilienz, daraus zu lernen. Und zu schauen, okay, ich mache nicht immer dieses Umfallen, Aufstehen, Umfallen, Aufstehen, ne? Sondern vielleicht ein paar Mal und dann, okay, ich gucke, was ist das System hier oder der, ne, die Zusammenhänge und vielleicht muss ich dann einfach mal rausgehen und einen anderen Weg gehen.
Häufig steht ja im Zusammenhang mit Resilienz das Thema Selbstfürsorge.
Ja.
Und da gibt es so viel Tipps im Internet und überall, was man alles tun kann. Und ich steige dann auch immer so ein und sage, tauscht euch mal aus, was tut ihr dann? Und dann so, hast du hier jetzt gerade was Neues gelernt? Ah nee, ist es eigentlich allen bekannt, was man tun kann? Tasse Tee, Badewanne, Sport, Bewegung und so weiter. Und
Ja.
dann sage ich immer, ja, okay, jetzt wissen wir doch alle, was wir uns Gutes tun könnten, warum machen wir es dann nicht? Ja, was kommt denn als Antwort in der Regel? Warum tun wir es nicht, obwohl wir es wissen?
So der innere Schweinehund oder so, oder?
Der kommt und noch
Ja.
häufiger kommt, ja, keine Zeit.
Ah ja, genau.
Und keine Zeit, was heißt denn keine Zeit?
Ja. Wann
Oft
soll ich
heißt
das
es,
denn jetzt auch noch machen, ne?
genau,
Ja.
dann sage ich immer zwei Tipps meinerseits, überlegt nicht, was ihr noch machen könnt, sondern überlegt, was ihr lassen könnt. Auch wenn ich sage, ja, ich sollte eigentlich mehr Sport machen, ich sitze den ganzen Tag im Büro. Wenn mich das Ganze aber mehr stresst, schon den ganzen Tag, und oh nein, und jetzt muss ich da noch, und dann muss ich noch die Tasche packen und dann hier habe ich noch weniger Zeit, dann wäre 10 Minuten an der frischen Luft spazieren gehen wahrscheinlich gesünder. Also auch da bin ich jetzt wieder keine Medizinerin. Aber auf jeden Fall ist mein Cortisol-Level niedriger, weil ich einfach was tue, was mir Freude bereitet, statt dass ich mich dann nochmal dem Stress aussetze und dann gestresster bin und am Schluss 2 Kilo zugenommen habe statt 2 Kilo ab, weil der Cortisolspiegel einfach stärker wirkt als die 30
Ja.
Minuten Joggen oder das Fitnessstudio. Das ist der eine Punkt, mit dem überleg dir eher, was du loslassen kannst. Und das zweite ist, warum hast du keine Zeit? Und es ist also keine Ressource ist so fair verteilt wie die Zeit. Jeder hat 24 Stunden am Tag, egal wo er auf der Welt lebt. Aber es ist eine Frage der Prioritäten. Und wo auf der Prioritätenliste stehe ich? Also, wem schenke ich denn meine Zeit? Und natürlich ist es sinnvoll, auch auf sein Umfeld zu schauen und zu gucken, dass es den Kindern gut geht und vielleicht noch Zeit für die älteren Nachbarn in der Nachbarschaft zu haben. Ist alles in Ordnung und es gibt einem ja auch was zurück. Also hoffe ich doch.
Ja.
Aber in der Regel ist es ja so, wenn ich anderen Gutes tue, freut es mich ja auch. Aber ich darf mich nicht dadurch definieren, dass ich nur dann was wert bin, wenn ich für andere nützlich bin. Und dann sind wir an dem Punkt, den du vorher gesagt hast, der Zusammenhang zwischen Resilienz und Selbstwert. Und das sage ich jetzt so schön und mir geht es ja selber auch so. Also ich weiß nicht, wie gut du das kannst. Ich muss mich ja auch immer wieder ertappen dabei. Und das ist ja völlig menschlich. Also ich mache auch Achtsamkeitscoachings und immer wieder sagt mein Mann, ich glaube, jetzt brauchst du da mal wieder ein Achtsamkeitscoaching. Aber man erkennt viel schneller, wenn man so aus der Balance kommt. Und es geht nicht darum, immer perfekt in der Mitte zu sein, sondern zu merken, wann trifft es wieder ab und zu erkennen, was führt mich wieder in dieses alte Muster und warum bin ich jetzt wieder weg von mir und gucke nur, dass es den anderen gut geht und bin selber völlig erschöpft.
Und hast du da für dich Methoden, wie du das machst?
Also ich glaube, das ist so was, was sich schneller auftut, das zu erkennen, wenn es einem nicht gut geht. Wenn ich jetzt sage, ah, jetzt habe ich wieder öfter schlecht geschlafen oder ah, schon wieder Mitternacht, bis ich ins Bett komme. Es ist einfach wieder ein bisschen viel. Dann so drauf zu schauen, ist es jetzt einfach kurzfristig aufgrund gewisser Faktoren so oder geht es gerade längerfristig in eine andere Richtung? Also wo kann ich jetzt kurzfristig gegensteuern und wo weiß ich auch, ah, das ist jetzt einfach eine anstrengende Zeit, aber es wird wieder anders. Und was, glaube ich, schon eine Erkenntnis ist, die aber Zeit braucht, aber immer besser gelingt, Freiräume zu schaffen. Also mir ist nicht langweilig, wenn ich Freiräume schaffe, sondern die füllen sich. Die füllen sich mit unvorhergesehenen Dingen, die einfach ständig passieren. Also mit kleinen Kindern ist automatisch immer irgendwas. Und dann denkst du, ja, Gott sei Dank, weil wenn ich jetzt da auch noch ausgebucht gewesen wäre oder mir das schon verplant hätte oder so, dann wäre dafür gar keine Zeit. Dann bin ich immer an meiner Grenze und dann schnell in der Überlastung. Und so mache ich nicht zu wenig, sondern es füllt sich einfach mit Dingen. Und wenn dann wirklich mal Zeit bleibt und sagt, ach, was mache ich jetzt dann hier am Freitagnachmittag? Dann ist da endlich die Gelegenheit zu sagen, jetzt lese ich jetzt, hole ich jetzt echt ein Buch und lese mal was? Ja, komm, lese mal was, warum auch nicht? Und da prägt einen aber schon auch die Gesellschaft, nichts tun wird gleich als faul sein interpretiert. Und ich selber für mich bin auch ein Mensch, der einfach gern aktiv ist. Also manche sagen so, ja, du brauchst doch mal ein bisschen mehr Ruhe. Dann sage ich, ich ruhe in mir. Und das ist viel wichtiger. Also ich muss nicht Füße hochlegen auf dem Sofa, sondern ich habe einfach die Ruhe in mir. Und da spüre ich dann schon, wenn wieder eine Unruhe aufkommt, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, wo muss ich Entscheidungen fällen? Das ist vielleicht auch noch so ein Ding, dass ich dann sage, irgendwo braucht es jetzt, glaube ich, eine Entscheidung. Und dann gibt es natürlich viele andere Methoden, also Bewegung, in der Natur sein und dann auch im Kleinen. Also ich bin wirklich ein Freund von kleinen Sachen. Also was lacht mich jetzt gerade an? Ist gerade Sommer oder ist gerade Winter? Wann habe ich gerade die Zeit? Ich fahre super gern Snowboard. Ich stehe gern auf dem Stand-Up-Pedal im Sommer. Das sind alles so Dinge, die mit Balance zu tun haben, ist mir mal aufgefallen. Ich habe im Wohnzimmer ein Balanceboard. Manchmal stehe ich auch 15 Minuten, während ich die Tagesschau anschaue, auf dem Balanceboard. Und ja, manchmal gibt es auch Zeiten, wo ich merke, nicht mal dafür habe ich die Kraft. Und dann ist es auch okay. Also heute packe ich es einfach nicht. Und das anzunehmen und zu akzeptieren. Ich finde das, sich den Segen zu geben, so wohlwollend auf sich zu schauen, und sagen, heute halt einfach nicht.
Ja, schön. Ich habe mal ein Interview gehört mit der Doris Dörrie, die Regisseurin, und die sagte, sie geht jeden Tag in die Hängematte und bleibt da eine halbe Stunde, einfach ohne was zu tun. Sie liegt da und langweilt sich. Und diese Langeweile bringt ihr die Kreativität zurück, ja, indem sie da einfach da ist und in diesem Sein-Zustand bleibt, ohne sich abzulenken mit Handy oder einem Buch oder was weiß ich, irgendwelchen To-Do-Listen oder sonst was, was sie so machen müsste, ja, macht sie nichts. Und dadurch, durch dieses Nichtstun, kommt das Gehirn in einen Zustand, also auch vielleicht muss man das erstmal aushalten lernen, ja, dass man dieses Nichtstun dafür nutzen kann, um tatsächlich auf Ideen zu kommen. Und manchmal kommt auch gar nichts oder man schläft mal ein oder irgendwie sowas, ja. Aber das fand ich interessant, ja, diesen Schritt ins Nichtstun,
ja,
so gesund ist, ja.
Ja, und wie du sagst, vielen fällt es schwer.
Ja,
und da finde ich immer, mir auch,
ja,
finde ich, in Bewegung sein hilft dann nochmal draußen zu sein. Also jetzt, wenn du das gerade so sagst, finde ich oft so, ich bin eigentlich super erschöpft, aber ich gehe jetzt einen Tag in die Berge. Das ist dann ja auch anstrengend, den Berg da hochzulaufen, aber er bringt wieder diese Klarheit und er bringt, die Frage ist auch, woher kommt die Erschöpfung? Weil mit kleinen Kindern geht es mir oft so, dass einfach der Kopf erschöpft ist, ich körperlich aber nicht so ausgelastet bin. Also oder umgekehrt, also kommt drauf an, welche Phase. So als die Kinder ganz, ganz klein waren, war ich super körperlich ausgelastet. So, also alles zehrt an mir, dieses Stillen, diese Nächte und so weiter. Und ich brauche aber irgendwie was für den Kopf. Also je nachdem, auch da wieder zu schauen, welche Form von Anstrengung ist es denn gerade. Und in der Natur, in Bewegung sein, schafft da wieder so eine schöne Balance. Und man sagt ja so schön, in der Ruhe liegt die Kraft. So mit Abstand sieht dann vieles wieder auch einfacher aus. Also so zu Hause in eigenen vier Wänden, hier fällt einem die Decke auf den Kopf. Man denkt, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann geht man raus und denkt sich, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Oder hat eine Idee, was einem jetzt helfen könnte und gut tut.
Und wie machst du das mit, oder ihr mit deinen und euren Kindern, dass ihr da dieses Bewusstsein auch schon den Kindern weitergebt, dass sie nicht, weißt du, durch Leistung liebenswert sind oder immer leisten müssen oder so. Also kommt drauf an, was man ihnen weitergeben möchte, ne?
Ja, auch ein schönes Thema. Und ich grinse gerade so, weil da könnte man, glaube ich, eine ganz eigene Folge drüber machen. Was wir unseren Kindern vermitteln, ist, Gefühle zu artikulieren. Wie fühle ich mich gerade? Und zu sagen, dass es in Ordnung ist. Also manche sagen so, wenn die Kinder jetzt wütend werden, hey, jetzt benimm dich mal oder was machst du hier? So hat dich keiner lieb, sei mal wieder lieb.
Oh Gott.
Also hör ich echt oft und ich glaube, das ist gar nicht so böse gemeint, aber das ist ja oft so, dass sich Dinge bei den Kindern dann verinnerlichen und die Eltern ja eigentlich nicht so gemeint haben und die schon ihr Bestes geben, es aber selber nicht besser wissen. Und wir sagen öfters so, ich hab dich lieb, aber ich finde dein Verhalten nicht okay. Und dann ist aber auch die Frage, in welchem Moment sage ich das? Weil wenn das Kind gerade wütend ist und um sich schlägt, dann ist es ja überhaupt nicht zugänglich für irgendwelche Worte. Und zu sagen, auch da wieder so hier paraphrasieren, das, was sehe ich gerade, was nämlich war, ich merke, das Thema macht dich richtig wütend oder dass dein Bruder dir jetzt was weggenommen hat, da bist du jetzt richtig sauer, oder? Und dann auch manchmal so total, wenn die noch so in ihrer Wut gefangen sind, hilft auch nicht mal das. So, oh Gott, jetzt kommt die Mama da so. Also überhaupt nicht zugänglich. Da hilft dann entweder Abstand oder Nähe, je nachdem, was in dem Moment gerade gut ist für das Kind. Und dann kurz danach dann zu sagen, das hat dich richtig wütend gemacht. Und dann können die das auch mittlerweile schon selber zueinander sagen. Also unsere Kinder sind jetzt 2 und 4 und sagen, ich bin jetzt gerade richtig sauer, statt einfach gleich loszuhauen. Und dann merkt der andere schon, okay, das ist jetzt gerade nicht in Ordnung und kann dann drauf reagieren. So, also das versuchen wir zu vermitteln. Und diese Haltung ist ja vielmehr auch eine Haltung und nicht unbedingt immer die Worte, die man sagt. Du bist voll in Ordnung, es ist so schön, dich zu haben und auch nicht, also ich versuche immer so zu formulieren, ich freue mich, dass du das machst. Also nicht im Sinne von wertend, toll, dass du jetzt ein schönes Bild gemalt hast, weil das ja gleich wieder so, meine persönliche Bewertung ist. Und ich einfach sage, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich dich singen höre. Ich freue mich, wenn du das schöne Bild malst oder komm, wir hängen das auf. Und dass sie aber trotzdem in Ordnung sind, wie sie sind, weil ich habe dich einfach lieb, so wie du bist. Das ist schön, dass du bei uns in der Familie bist. Und das sagen wir immer wieder. Und das kriegen wir auch gesagt. Ist ja noch schöner, wenn die Kinder das dann auch sagen. So, Mama, ich habe dich echt voll lieb.
So. Ja, und die kriegen ja echt auch viel, viel mit, was man gar nicht so bewusst weitergibt. Ne, die eigene Haltung oder die kriegen ja auch viel mit thematisch, also was man so mit anderen bespricht und so weiter. Also ich hatte das auch mal, da war die Amelie 4 oder 5 und dann hatten wir so ein, ich glaube, ich habe mich auch über irgendwas geärgert und dann sagte sie zu mir, Mama, bist du auf der Sachebene? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, also das ist schon echt super. Ich weiß nicht genau, ob sie da in dem Moment wirklich wusste, was sie da fragt, aber es,
also das auch.
Sieht man schon, ja. Das
man sagt ja auch, Kinder sind so die eigenen Lehrmeister. Und da muss ich auch wieder schmunzeln. Also unsere Tochter sagt dann öfters, passt schon. Also ich sage, boah, deine Schuhe sind so dreckig, ich glaube, müssen wir wieder putzen. Ja, aber geht, sagt sie.
Aber geht.
Und das sagt sie, weil sie, glaube ich, 2 ist. Und da ich mir, danke für den Impuls, weil wie oft bin ich dann so perfektionistisch unterwegs und ich mir, so kann man die Kinder doch nicht rauslassen, was denken dann die anderen? Und dann, nee, okay, geht wirklich. Also hier so ein bisschen dreckig, aber hey, aber geht.
Aber geht.
Und das ist so ein schön. Running Gag jetzt bei uns Eltern auch, dass wir dann immer sagen, ja, das müsste man noch so und so und da hier könnte man noch, aber geht. Also ich finde den Spruch so schön, deine Worte werden die innere Stimme deiner Kinder. Mhm. Achte auf deine Worte, denn sie werden die innere Stimme deiner Kinder.
Wow. Mhm.
Und sie sagen das ja jetzt schon zu uns in den jungen Jahren. Und dann denkst du, okay, da kam jetzt auch im positiven Sinne was an, wo wir wieder was draus lernen können. Schön. Sag mal deiner inneren Stimme, aber geht, Mama.
Ja, und ich glaube, das ist halt total wichtig, also auch gesellschaftlich gesehen. Und dann wieder in den Arbeitskontext übertragen, wie Menschen aufwachsen, ne? Kleine Menschen zu großen werden und diese Dinge ja dann auch mittragen in die Arbeitswelt, in die Beziehungen, die da entstehen im Team oder in der Führungsrolle oder wie auch immer. Ja.
Also vor allem beim Thema Führung, weil Erziehung ist ja Führung.
Ja.
Das sind deine Autoritätspersonen aus deiner Kindheit und da nimmst du so viel mit und das gibst du dann deine Mitarbeitenden weiter, ganz unbewusst, oder auch dein Verhalten in Beziehungen. Und deswegen auch, wenn mich jemand fragt, was machst du denn, sage ich Führungskräfteentwicklung, Organisationsberatung. Ja, aber du machst doch noch so Sachen, irgendwas mit Achtsamkeitscoaching und so. Und dann ist es für mich immer ein Dreiklang. Also auch das war für mich eine Erkenntnis, wenn ich so auf eine Person als System schaue, dann ist es für mich Körper, Geist und Seele, wo man immer drauf schauen kann. Und dann, ja, was ist denn die Seele? Ja, ich bin keine Philosophin, kann es auch nicht sagen. Ich sage immer, man spürt, ob sich was stimmig anfühlt oder nicht. Und es löst was in einem aus. Und was auch immer das ist und wie das greifbar ist, also, aber man merkt, wenn es da eine Disbalance gibt. Und was man dann wieder tun kann auf der körperlichen oder auf der geistigen Ebene, manche finden da leichteren Zugang zu sich, andere auf der anderen Ebene, und dann wieder in Dreiklang zu kommen. Und in der Organisationsentwicklung ist es für mich dann auch immer drauf zu schauen, müssen wir jetzt an den Strukturen oder an den Prozessen arbeiten, müssen wir die Menschen befähigen. Und in der Unternehmenskultur, die kann man nicht machen. Man kann keine Kulturentwicklung machen. Die ist immer das Ergebnis und das Schaffen der Verhältnisse, sagt man. Da zeigt sich dann, was eine dienliche Wirkung hat und was nicht. Und dann sage ich auch, wenn ich jetzt Führungskräfteentwicklung mache, schauen wir auch drei Ebenen an. Drei Ebenen, wie man Veränderungsprozesse angehen kann. Und der erste Schritt ist, fang bei dir selber an. Wie tickst du? Wie bist du geprägt? Und warum bist du so? Und dann komme ich aber und sage, ich könnte alle Führungskräfte hier jetzt auf ihrer Persönlichkeitsentwicklungsreise begleiten und dann wachsen die und reifen die und haben viele Aha-Momente und führen anders. Wenn aber die Strukturen in der Organisation nicht passen, dann können auch die Führungskräfte ihre Wirkung nicht entfalten. Deswegen ist das Führungssystem der größere Stellhebel. Und gleichzeitig braucht es aber auch die entsprechende Reife der Menschen in der Organisation, um Veränderung zu gestalten.
Und glaubst du nicht, dass man Kultur auch entwickeln oder beeinflussen kann, indem man mit den Menschen arbeitet und an den Prozessen und so weiter? Also das ist ja so ein...
Na klar, ne? Na klar.
Also ja. Weil du sagtest, es gibt keine Kulturentwicklung.
Ja, also es gibt nicht so, dass du sagst, ich habe da jetzt einen Baukasten und ich habe Methoden und das sind jetzt Kulturentwicklungsmethoden, sondern du schaust immer auf die Organisation oder auf die Menschen. Ja. Und ein zentraler Stellhebel ist für mich, dass wir sagen, wir schauen, wo sind Spannungen? Spannungsbasiertes Arbeiten. Und das mache ich noch lieber als psychologische Sicherheit. Also es gibt so viele Modewörter, die kursieren. Sagt so, und jetzt schaffen wir Vertrauen. Jetzt gehen wir los und jetzt schaffen wir Vertrauen, weil unser in unserem Wertekompass, den wir entwickelt haben, steht irgendwas mit Vertrauen drin. Mhm. Vertrauen ist das Ergebnis aus Interaktion, aus Beziehung, aus gewissen Dingen. Wenn ich sage, wir haben spannungsbasiert irgendwelche Muster, dann gehen wir daran. Und dann kann es zum Beispiel sein, und da kommt mir wieder meine Mediatorinnen-Ausbildung zugute, dass ich sage, ich vermittle euch jetzt, wie ihr konstruktiv mit Konflikten umgehen könnt. Ich weiß nicht, ob es ja auch so geht. Ganz oft heißt ja, bei uns ist alles ganz harmonisch. Mhm. Uns ist gar keine echte Harmonie, sondern die Konflikte werden alle unter den Teppich gekehrt. Und es scheint harmonisch, weil sich keiner traut, den Mund aufzumachen, was zu sagen. Mhm. Und woher kommt es? Da kann ich jetzt wieder zurückgehen bis in die Kindheit, weil ich durfte einfach nicht meine Meinung sagen, meine Bedürfnisse artikulieren, weil dann habe ich gleich eins auf den Deckel gekriegt. Ich musste gehorsam sein, funktionieren, Leistung erbringen. So.
Naja, und diese Dinge, die sind ja manchmal auch tatsächlich im Arbeitsleben wieder da. Ja, also wenn ich jetzt ich hatte letztens tatsächlich auch so einen Fall, da hat eine Mitarbeiterin, die hat sich dann irgendwann nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, weil sie dann von der Führungskraft einen eben auf den Deckel gekriegt hat. Ja, also und dann hat sich das Team, die wurden immer leiser. Ja, die haben sie auch nicht unterstützt, weil die nicht auch in diese Situation kommen wollten. Das heißt, es war ein ganz furchtbares Szenario, was nicht zu lösen war, indem wie sie das so überschauen konnte. Ja, also das heißt, da muss man dann schon auch wieder Systeme schauen, ja, was passiert denn da und wo sind die Dynamiken und Spannungen, und da kann man nicht einfach nur an einer Person arbeiten, ne?
Ja, genau. Und genau das ist der Wesenskern von systemischem Arbeiten, dass man das große Ganze im Blick hat. Also manche sprechen von ganzheitlich, finde ich immer ein bisschen vermessen. Wer kann schon behaupten, ganzheitlich zu arbeiten? Aber systemisch heißt, wo grenzen wir ab? Welches System nehmen wir jetzt in den Blick? Sind wir jetzt hier im Teamsystem oder müssen wir auch noch ein bisschen den Kreis größer ziehen und auch noch andere Konstellationen im Unternehmen in Blick nehmen? Wo steht die Organisation gerade? Warum verhält sich die Führungskraft, wie sie sich verhält? Und was ich bei dir jetzt raushöre, ist so, dass es vielleicht auch in Richtung Mobbing gehen könnte. Und da sagen Mobbingopfer oft, sie finden den Täter zwar schlimm, der einen mobbt, aber noch schlimmer ist das Schweigen der Zuschauenden und Zuhörenden, die da nicht eingreifen, nicht zur Seite stehen, nicht mal was sagen. Und ja, das zu erkennen, dafür ein Gespür zu haben, wenn man reinkommt in eine Organisation, welche Kompetenz ist auch jetzt von mir gerade verlangt, ist es jetzt eher das Mediative oder sind es die Strukturen oder sind es die Persönlichkeitstypen, die hier aneinander geraten und nicht erkennen, wie sie sich gegenseitig stärken können. Das ist so die Kunst, finde ich. Und dann muss man draufschauen, was hilft jetzt der Organisation. Also oft, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, kommt ein Kunde mit einem Anliegen, einem Auftrag. Und dann sage ich, okay, jetzt höre ich mir erstmal an, wo ihr steht. Und dann schauen wir mal, was ihr braucht. Weil meistens ist es ganz was anderes. Und man hat nur die Symptome vor Augen, aber die Ursachen liegen ganz woanders begraben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und manchmal ist ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen provokant klingt, erlebe ich es schon hier und da so, dass eine Eskalation auch manchmal notwendig ist, um in diesen verhärteten Strukturen, wo immer alles doch noch so läuft, wie es immer schon gelaufen ist, und das halten die Leute dann aus und machen eh schon total viel oder zu viel und halten das und können aber eigentlich nicht mehr halten. Und dann zu schauen, ja, was würde denn passieren, wenn ihr das jetzt nicht mehr haltet? Ja, ist natürlich ein bisschen hart, aber habe ich auch schon begleitet. Und das war sehr, irgendwie sehr gut, weil es natürlich erstmal krass war. So, ich muss das alles gar nicht halten und darf hier auch mal loslassen und nur irgendwie, ja, damit andere dann eben auch sehen, oha, ja, da ist tatsächlich auch strukturell was im Argen, weil das können einzelne Personen in der Konstellation gar nicht so halten und das ist viel zu viel. Und insofern musste es dann auch in den Strukturen und Prozessen anders laufen und in der Führung.
Ja, fallen mir zwei Sachen dazu ein. Das erste ist, dass manche GeschäftsführerInnen dann sagen, aber ich kann den doch nicht kündigen. Da muss es doch noch einen anderen Weg geben. Dann sage ich immer, beobachte mal, was das Nichtkündigen für Auswirkungen hat, auch auf die anderen. Also wenn so viel geduldet wird und man meint, man sei damit kulant oder großzügig, das setzt ja Anreize, dass sich andere auch so verhalten. Also ein banales Beispiel, kommt einer jedes Mal 5 Minuten zu spät in die Besprechung, plötzlich machen es alle so. Dann haben wir ein Kulturphänomen. Es wird geduldet, also machen es dann alle so. Mhm. Oder eben was, ich melde mich da einfach krank. Ach, wieso soll denn ich jetzt noch zur Arbeit kommen? Der drückt sich davor, meldet sich krank und irgendwie, klar, beim Krankmelden ist ein bisschen schwierig, da hat es keine Konsequenzen. Aber da so Verhalten zu dulden, ist nicht großzügig, sondern ist oft feige und hat negative Auswirkungen auf das gesamte Umfeld. Total. Das ist das eine. Und da wünschen sich die anderen auch eine klare Kante, eine klare Entscheidung und ist manchmal für alle das Beste. Und die Frage ist auch da, in Organisationsentwicklung super wichtig, wo liegt die Verantwortung? Wer soll hier entscheiden? Und es sollte im Vorfeld immer klar sein, wer wann entscheidet. Und welche Form von Entscheidungsfindung? Machen wir das demokratisch? Machen wir es nach Konsensprinzip und diskutieren alles aus? Oder sind wir hier nicht produktiver im Konsensprinzip und sagen, so sieht's aus? Hat jemand was dagegen? Wenn jemand was dagegen hat, wie sieht der bessere Vorschlag aus? Und weiter geht's. Und da auch eine Befähigung. Und das ist für mich auch wieder strukturelles Arbeiten, aber gleichzeitig Menschen befähigen, das zu erkennen und dann zu wissen, wie komme ich damit besser klar? Auch so hier, keiner will heute mehr Entscheidungen treffen, weil keiner weiß, was morgen kommt und welche Auswirkungen das hat. Sagen, was ist Stand heute die beste Entscheidung? Und es kann sein, dass wir morgen wieder anders entscheiden müssen, weil morgen schon wieder die Situation sich verändert hat, neue Informationen da sind, die Einflussfaktoren sich verändert haben. Und dann müssen wir wieder nachjustieren. Und dann ist es kein Versagen, sondern es ist ein mutiges Schritt für Schritt vorangehen.
Auf jeden Fall, ja.
Und der zweite Punkt zu dem, da muss man eine Entscheidung fällen, ist noch eine persönliche Geschichte. Ich hatte mal, also ich würde sagen, mir fällt es leicht, schnell mit Menschen in Kontakt zu kommen, gutes Verhältnis aufbauen. Und ich hatte eine berufliche Phase, da war ich für einen Kunden tätig und hatte viel mit einer Person zu tun. Und auch da war ganz klar aber geregelt, wer welchen Entscheidungsbereich hat, wer wofür zuständig ist. Und wir hatten ständig Konflikte. Also ich würde das falsch machen, da wäre das und das. Dann, also ich will da gar nicht zu tief reingehen. Auf jeden Fall dachte ich, jetzt bin ich doch Mediatorin. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht gelöst kriege. Okay, ich gehe nochmal rein, ich sage, was ich gehört habe, ich sage, was das mit mir macht, ich sage, was ich brauche. Wir finden vermeintlich eine Lösung, dauert es keine Woche, kommt wieder irgendwas. Denke ich wieder, okay, ich muss noch besser zuhören, ich habe die Person noch nicht verstanden. So, und dann habe ich, also ich habe nicht die Fehler bei mir gesucht, aber ich habe mein ganzes Potpourri an Lösungsmethoden ausgepackt und gedacht, muss ich so machen, muss ich so machen, muss ich so machen. Und irgendwann kam ich an den Punkt, weil ich auch echt dann schlecht geschlafen habe und gedacht habe, also für mich fühlt sich das langsam echt wie Mobbing an. Also es wäre das so Schikane jedes Mal, zu sagen, ich gehe da raus. Ich muss mir das auch gar nicht länger geben. Ich muss nicht für alles eine Lösung finden. Manchmal ist auch die Lösung zu gehen. Weil man ist ja so konditioniert oder ich bin so konditioniert, nicht im Sinne von, ich muss alles durchhalten und durchstehen, sondern schon selber dann an den richtigen Stellschrauben drehen. Und manchmal ist aber auch einfach Tür zu schließen, umdrehen und gehen die richtige Lösung. Und da war es auch so, und dachte ich, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Also jetzt kann ich da lachen, aber das war wirklich schlimm für mich in der Zeit. Und dann einfach zu sagen, gut, und manchmal ist auch ein einfach sich abwenden und ich löse das hier jetzt nicht, für alle Beteiligten wahrscheinlich die beste Lösung.
Ja, und manchmal kann man Dinge auch nicht lösen.
Ja. Also, es gibt und hinterher habe ich erfahren, ich bin die dritte Person, die sich an dieser Person die Finger verbrannt hat und ich war nicht die letzte. Und das Unternehmen hat auch da, warum macht dann das Unternehmen da nichts an dem Punkt? Ja, da ging es wieder um Verbeamtung, da ist es dann wieder schwierig, da kann man jemand, wenn dann, versetzen und wie auch immer. Also kann mir jetzt auch egal sein, ist mir auch egal. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, da hätte ich echt auch früher drauf kommen können.
Stark. Ja, ich glaube auch so diese Themen, die du genannt hast, also Verantwortung und ich würde noch ergänzen, die Rollenklarheit, ja, das spielt ja so ineinander, sind so Schlüsselthemen, die ganz oft nicht klar sind. Ne? Die schwimmen dann so die Leute in ihren Rollen und Aufgabenbereichen. Und die Schnittstellen sind auch irgendwie da und keiner weiß so richtig, sind diese Schnittstellen okay oder wer. Also da kommt es dann auch zu Konflikten, weil es nicht geklärt ist, inwieweit darf ich da jetzt dies oder das entscheiden oder machen oder an mich nehmen oder so, ja. Und das erlebe ich in Führung auch ganz stark. Was ist da eine Führungsrolle? Ja, also was versteht die Person unter Führung? Aber was wird auch im Unternehmen von oder in der Organisation von Führung erwartet, ne? Wie ist die Führung mit dem Team in Verbindung und so weiter. Also das ist ja sehr komplex, würde ich auch sagen. Ja.
Total. Und wenn es dann einmal geklärt ist, ist es nicht für immer geklärt. Also gerade in so einer Welt, in der wir leben, die sehr dynamisch ist, sehr komplex, da haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Jahre alle erkennen dürfen, dass es einfach nicht statisch ist und immer wieder nachjustiert werden muss. Und für mich ist es das Lieblingsthema, wenn ich mit Organisationen zusammenarbeite, das Thema Verantwortlichkeiten und Rollenklarheit. Manche können nur eins und machen das ein Unternehmen. Die haben so ein Trainingsformat und machen das dann. Und bei mir ist es eher so individuell, was braucht die Organisation? Aber bei dem ist es wirklich eigentlich schon ein Klassiker, weil jede Organisation sich damit auseinandersetzen sollte. Und ich liebe das Modell von Ken Wilber. Kennst du das Vier-Quadranten-Modell? Wo man draufschaut, also da gibt es eine Innen- und eine Außenperspektive und ein Ich und ein Wir. Und dann kann man so draufschauen, wo sind wir stark und wo haben wir unsere Schwächen. Also auch immer so stärkenorientiert. Ich bin jetzt kein Stärkencoach. Ich arbeite auch ressourcenorientiert. Ja. Natürlich drauf zu schauen, was haben wir schon? Also nicht immer nur, wo ist unser Defizit und wo müssen wir besser werden und wo müssen wir die Extrameile gehen, sondern wo sind wir schon gut und was davon können wir nutzen? Weil systemisch betrachtet, es bedingt sich gegenseitig und es kann auch befruchtend sein. Da. Und dann drauf zu schauen, wo müssen wir abtauchen? Und bei der Verantwortungsmatrix, Modell Nummer 2 in dem Kontext, da schaut man drauf, was kann ich, was darf ich, was will ich und was soll ich?
Ja.
Ja, oder sollen oder müssen, je nachdem, wie man es formuliert. Das sind die 4 Quadranten. Weil viele Leute, die kommen dann auch zu mir ins Coaching und sagen, ich glaube, ich bin unfähig für diese Stelle. Also die projizieren es auch wieder auf sich und die eigenen Fähigkeiten. Und dann kommt schnell raus, da geht es eigentlich eher um Zuständigkeiten. Mhm. Und ich habe das in meinem Arbeitsalltag, also ich bin ja nicht nur selbstständig, sondern auch angestellt bei der Deutschen Bahn seit bald 7 Jahren. Mhm. Und wir sind in einer Matrixfunktion. Das heißt, ich habe 2 Führungskräfte, eine fachliche und eine disziplinarische gehabt, eine gewisse Zeit lang. Und dann ist die Frage, welchem Herren diene ich denn? Wer sitzt am längeren Hebel? Ja, und am Ende des Tages natürlich die disziplinarische Führungskraft, die meine Beurteilung macht mit mir, die meine Mitarbeitenden Gespräche führt und die für meine Entwicklung dann zuständig ist. So. Und also auch ganz unterbewusst, das sind einfach strukturelle Maßnahmen, die dazu führen, wie sich Menschen verhalten. auch da, ja, wir wollen jetzt hier mehr Teamgeist fördern und werden aber monetär für Einzelleistung belohnt. Ja, dann widerspricht sich das ja. Also da muss ich auch wieder, dann sind nicht die Leute das Problem, sondern die Strukturen. Aber zurück zu meinem Thema. Ich habe dann ganz oft auch mit dem Modell gearbeitet und habe gesagt, ich brauche einen klaren Auftrag. Meine disziplinarische Führungskraft sitzt in der Region in Bayern, für die ich zuständig bin, und meine fachliche Führungskraft in Frankfurt, die für die Themengestaltung und Entwicklung zuständig ist. Ja, und wenn da jetzt in Bayern irgendjemand ruft und sagt, hier, Melanie, komm mal, mach mal mit uns, dann sage ich, kann ich? Finde ich auch total sinnvoll. Also ich wäre motiviert, das zu machen, aber ich habe hier keinen Auftrag. Und am Ende verbrenne ich mir die Finger, wenn ich sage, was machst denn du da in Bayern, hier in Frankfurt sind unsere Themen? Wo bist du bei den Projektmeetings und die Weiterentwicklung und so? Und du sitzt da irgendwo auf dem Gleis und machst mit irgendwelchen Gleisbauern irgendeine Weiterentwicklungsmaßnahme. So. Und da dann auch immer zu sagen, Leute, ich bin nicht unfähig und ich bin nicht unmotiviert, aber liebe Führungskräfte, ihr müsst jetzt klären, wie sieht mein Auftrag aus? Und dann kann ich nachher viel konfliktfreier arbeiten, als wenn ich dann einfach mal loslege und irgendwie wird es sich schon ergeben.
Und wie haben
Und
dann die Führungskräfte darauf reagiert?
ja, die fanden das natürlich nicht gut. Was macht man da jetzt so ein Terz? Hier ist doch dein Auftrag von mir. Dann sage ich ja von dir schon. Aber ich habe von Frankfurt noch nicht die Genehmigung, so dafür Kapazität reinzustecken. Weil es ist ja, wie es jedem so geht, man ist schon voll. Und das ist immer ein Priorisieren. Und die Priorität habe ich noch nicht klar vor mir. Ja. Und dann braucht es halt dann die Gespräche so. Ja.
Ja, voll spannend.
Und ich dachte gerade diese Woche, ich glaube, ich muss auch mal wieder dieses Modell mit mir für meine aktuelle Situation machen, so für meine Ausrichtung 2026 so ein bisschen. So geht es mir auch immer wieder. Da machst du mit anderen tolle Methoden und denkst, ja, könnte ich auch mal mit mir selber
Ja,
machen.
stimmt.
Dachte auch so, also weil ich bin jemand, der lernt super gern. Ich habe dieses Jahr super viel in Weiterentwicklung investiert, weil ich es einfach gern mache. Und bei dem Gedanken an das Modell dachte ich, also das Kästchen ist jetzt eigentlich voll. Mach da mal Pause. Guck mal eben hier, wo liegt deine Motivation? Was willst du denn eigentlich machen? Dann noch dieses, was sollst du machen? Wieder, wer gibt es denn vor? Dieses, was soll ich machen? Also worauf zahlst denn ein? Wäre da, glaube ich, die Frage, wo will ich denn hin und was tut da gut? Welche Ausrichtung? Ja, das nehme ich mir, glaube ich, noch vor zwischen
Ja,
den
und vielleicht
Tagen.
auch in welcher Rolle? Ja,
Ja.
weil wir haben ja alle viele verschiedene Rollen.
Ja.
Und da kannst du ja dieses Modell auch für die einzelnen Rollen anschauen, ne? Als
Ja.
Mutter oder als Selbstständige, als Angestellte oder Nachbarin oder was weiß ich, ja? Also da wird sich das unterschiedlich darstellen.
Auf jeden Fall. Ja. Ja. Auch ein schönes Thema. Welche Rollen habe ich innerhalb einer Organisation? Also Führungsrollen. Du bist Führungskraft, aber hast da ja schon unterschiedliche Rollen. Aber jeder in seinem Leben.
Ja, das stimmt.
Ich hab die Übung mal gemacht und danach hat man sich zu zweit ausgetauscht. Und dann hat mir jemand gespiegelt und hat gesagt, die Rolle Single zu sein, hast du gar nicht erwähnt. Naja, krass.
Okay.
Für mich war das einfach so leer. Ja, stimmt. Single sein ist ja auch eine Rolle. Also zwar habe ich da jetzt keinen Auftrag oder eine Aufgabe, aber es ist eine gewisse Form von Ausprägung oder was man auslebt oder wie auch immer. Und dann so, ja, stimmt. Und wie viel Raum kriegt die eigentlich? Was darf die kriegen? Was soll die kriegen?
Ich habe
So, das.
letztens so ein Buch gelesen, Die singuläre Frau. Und da geht es auch unter anderem darum, dass es gesellschaftlich ja oft so kommentiert wird, naja, du findest schon noch den Richtigen oder die Richtige. Ja, und dass das aber ein Lebenskonzept oder die Rolle gewählt sein könnte, darauf kommen viele gar nicht, dass es so total passt. Ja.
Dass man mit sich im Reinen ist und gar niemand anderen braucht. Also viele, viele können
Oder
ja
in
nicht
anderer
allein sein.
Form. Ja.
Ja. Schön, finde ich sehr schön. Ja.
Ja, und man fragt ja auch nicht jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung, ach, wenn man jetzt ein Paar trifft, so, aha, und wieso seid ihr jetzt eigentlich zusammen? Ja, wieso lebt ihr so? Ja, also da mischt man sich ja dann auch nicht unbedingt so ein, ja. Aber bei alleinstehenden Menschen,
Ja. Oder
das
als
ist
Single dann so, ah, und wie läuft's so mit den Männern? Werde ich jetzt mit meinem Mann nicht gewollt. Und wie läuft es mit deinem Mann so? Was geht bei euch gerade so? Fragt keiner, weil Single stellt er hier die Frage. Und was geht da gerade so?
Was macht dein
Ja,
Liebesleben?
genau.
Hallo?
Ja. Ja, witzig, oder? So. Ja. Spannend. Und zum Thema Rollen, was ich auch sehr gerne mag und wirklich auch, wenn du sagst, wie richtest du dich immer wieder aus, reinzuhorchen, welche Stimmen, das sind ja auch Rollen, dominieren denn gerade und welche werden nicht so gehört. Und jeder, also die meisten haben ja so den inneren Kritiker sehr laut und präsent. Und zu sagen, wer darf jetzt mal wieder ein bisschen lauter werden? Ist jetzt mal wieder ein bisschen Zeit für Träumen? Brauche ich mehr Realismus? Brauche ich mehr Optimismus? Wer ist da gerade? Soll die Zuversicht mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken? Und was sagt die Stimme? Was tut mir gerade gut? Was brauche ich gerade?
Ja, schön. Das kann man auch ganz gut herausfinden, indem man einfach so frei schreibt. Also, dass man schreibt, 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 ohne nachzudenken.
Machst du das?
Ja, hin und wieder schon. Also, das und das ist halt die Kunst, da wirklich im Schreibfluss zu bleiben. Ne? So dass man dann auch Dinge auf Papier bringt, an die man so bewusst jetzt nicht gedacht hätte.
Vor allem dann steht's da halt. So geht's
Ja, du
mir dann
kannst es ja
immer.
nachher verbrennen.
Ja, nee, schon, aber dieses, ich, also man, diese Sätze im Kopf, die sind ja irgendwie
Ah
ständig
ja,
da, irgendwie so, aber
okay.
wenn es da steht, dann hat's noch mal, dann
Ja.
ist es plakativ.
Ja, klar.
Dann habe ich das in Worte gefasst und dann lese ich das und dann hat das nochmal eine ganz andere Kraft. Also manchmal kann man erschrecken und manchmal kann man dann aber auch richtig eintauchen und sich daran erfreuen, so. Und viele haben ja so eine Hemmung mit dem Schreiben oder finden das schon wieder zu aufwendig oder so. Dann sage ich, dann können es auch manchmal nur Stichpunkte sein oder irgendwie so ein bisschen ankreuzen oder ein paar einzelne Wörter. Neulich hat mir wieder jemand gesagt, er hätte zum ersten Mal von der Dankbarkeitsübung gehört.
Ach komm.
Und ich dachte, ja, also irgendwie schon so eine ausgelutschte Übung irgendwie,
Ja.
weil sie jeder kennt, aber trotzdem ist sie so super wirksam.
Ja,
Und wir machen das
total.
zumindest mündlich abends, wenn wir ins Bett gehen mit den Kindern, dass wir sagen, was haben wir heute Schönes erlebt? Wofür bist du heute dankbar? Und mittlerweile auch das eine Routine. Wir haben heute noch gar nicht drüber gesprochen, was wir gemacht haben und was Schönes passiert ist.
Ja,
Ja,
ja.
stimmt, komm, das machen wir noch. Und es tut einfach gut, das Bewusstsein zu schaffen für die Dinge, für die man dankbar sein kann, als
Und so kann
Wert.
man, das kann man ja auch wiederum ins Team übertragen, ne? Dass man sagt, okay, man fängt ein Meeting an mit der Frage, also jetzt am Jahresende zum Beispiel, ne? Was hat euch durch das Jahr getragen oder was waren schöne Momente oder sowas? Also, dass man da eine kleine Check-in-Runde macht und das ist nichts Wildes, aber es ist so wertvoll, wenn man es macht. Ne?
Und wie schön es ist, das zu hören. Wie berührend das sein kann, weil man einfach das Bewusstsein nicht hat, ach was, ich bin so ein wichtiger Mensch für dich oder was, du schätzt es so. Also mir geht es auch so mit KollegInnen, die anders ticken als ich. Ich bin super dankbar. Also so, die so akkurat sind, die Routineaufgaben mögen, da weiß ich, okay, auf die kann ich mich auch 100% verlassen. Und klar kommt im ersten Moment, jetzt braucht ihr das wieder so ganz genau und so. Oh Mann, komm, lass uns einfach machen. So, und das kommt wahrscheinlich bei ihr viel öfters an als die Dankbarkeit dieses, ach, gut, dass da jemand dran denkt oder gut, dass das jemand auch gerne macht und ich schon nicht machen muss. Und das dann auch zu sagen dafür, da bin ich echt
Stimmt.
sehr dankbar. Also viele haben gern Gleichgesinnte um sich herum. Ich liebe es total, Menschen zu haben, die anders sind, einfach weil das eine ganz andere Produktivität, eine Zusammenarbeit ist und auch eine ganz wertvolle Inspiration. So gucken die aufs Leben. Ah, interessant.
Ja, und nur weil jemand gleichgesinnt ist oder dass man sich ähnlich ist, heißt noch lange nicht, dass man gut zusammenarbeitet.
Nee.
Ne? Also ich hatte das auch schon mal in einem Team, als ich noch angestellt war. Da war es mit einer Kollegin unausgesprochen schwierig. Ja, und wir sind so aneinander geknirscht und ich war aber damals noch sehr jung. Ich hätte das niemals angesprochen, weil ich ja auch nicht gewusst hätte, wie. Und die hat mich dann aber angesprochen. Die war so, weiß ich nicht, 10 Jahre älter oder so. Und da war ich so beeindruckt, dass sie sich getraut hat, das anzusprechen. Und dann haben wir uns Zeit genommen, da drauf zu schauen und so. Und es gab einen Grund dafür, dass also sie war so ein bisschen neidisch oder so eifersüchtig auf mich, weil ich studiert habe und sie nicht und so. Und als mir das so klar wurde, wäre ich ja nie drauf gekommen. Und dann konnten wir das anders damit umgehen. Ja, also da konnten wir dann sagen, ja, wollen wir jetzt erst recht nicht zusammenarbeiten? Also wollen wir Abstand nehmen, ganz bewusst, oder was wollen wir denn? Ja, und wir haben uns ja so als Menschen sehr gemocht. Also wir sind sogar bis heute noch irgendwie verbunden. Also das heißt, wir haben uns dann ganz bewusst dafür entschieden, in der Arbeit bewusst, miteinander Projekte zu machen. Und manchmal sind wir wieder aneinander geraten und dann haben wir gesagt, guck mal, es passiert schon wieder, ja. Und dann konnten wir aber mit Humor und dieser Klarheit damit besser umgehen. Das war echt so ein Learning, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das
Dass
ist,
es sich lohnt. Ja.
ja, wirklich,
Ja,
ja.
ich habe meine Coaching-Ausbildung in Kombination mit der Mediationsausbildung gemacht und wollte das am Anfang gar nicht, da ich auch so Konflikte nehme, mag ich nicht so. Bin
Ja.
sehr harmoniebedürftig und habe dadurch wirklich gelernt, wie wichtig das ist. Konflikte gehören einfach zum Alltag dazu
Ja.
und je früher ich die erkenne, je offener ich damit umgehe und auch weiß, wie gehe ich es denn an? Also zu verstehen, was ist bei mir gerade im Argen, was passt da nicht und dafür ein Gespür zu kriegen und das dann artikulieren zu können, also erstmal selber in Worte zu fassen und dann auch mutig den Elefanten im Raum benennen und den anderen darauf ansprechen, dann entsteht da eine ganz produktive Kraft, die allen gut tut.
Ja,
Also,
total.
ja.
Witzig. Ich habe auch eine Mediationsausbildung zusätzlich gemacht, obwohl ich die nicht bewusst gebucht hatte. Auch damals da war ich in Frankfurt, bin jeden Tag von Bonn nach Frankfurt gefahren, ja, mit dem ICE. Und ich habe vorher noch meine Tochter in die Kita gebracht und dann nach Frankfurt und dann wieder zurück. Und da habe ich auch Mediation und Konflikte nochmal ganz anders wahrgenommen und kennengelernt und habe so auch diese Scheu davor verloren und kann das hoffentlich jetzt viel besser auch ansprechen. Und das muss ich ja auch in meinem Job. Ja, also auch bei anderen diese Scheu zu verlieren, sich da quasi einzumischen und zu sagen, ja, ich sehe da das und das, ne?
Ja. Ich arbeite nicht als Mediatorin klassisch, dass jetzt Anfragen kommen, sagen, da kommen zwei Streithähne und wollen jetzt eine Mediation. Also das gibt es selten. Deswegen arbeite ich aber trotzdem in meiner Rolle als Coach und Beraterin ständig damit. Also auch die Methoden sind ja ähnlich, weil wir kommen ja immer dazu, wenn es Spannungen gibt, wenn Konflikte da sind. Und eine Person kommt dann zu dir ins Coaching, weil sie entweder einen Konflikt mit sich hat oder mit jemand anderem. Und dann bist du ja auch in der Mediation, da sitzt der andere nicht da, dann kannst du wieder mit Hypothesen arbeiten oder gewissen anderen Übungen, um da ranzukommen und auch dann halt dieser Einzelperson zu helfen, ihren Konflikt aufzulösen. Also die Mediationsarbeit ist sehr präsent in meiner täglichen Arbeit auf jeden Fall.
Ich merke schon, wir könnten Stunden noch reden. Aber ich glaube, wir sollten so langsam mal zum Ende kommen. Du hattest ja noch eine schöne Überraschung mitgebracht. Vielleicht magst du die noch erzählen, sodass wir dann das auch auf den Weg bringen können.
Ja, ich habe dir den Vorschlag unterbreitet, dass es jetzt ja hier die letzte Folge in diesem Jahr sein wird für dich. Und als kleines Weihnachtsspecial würde ich anbieten, eine Coaching-Session mit mir zu verlosen. Und ja, möchte das als kleines Geschenk in die Welt bringen, weil jeder, der sich mit sich auseinandersetzt, was für sich tut und gleichzeitig auch für die anderen. Und ich finde es bereichernd, wenn ich, wie ich eingangs schon gesagt habe, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung helfen kann und sie da unterstützen kann, ein zufriedenes Leben zu führen.
Schön. Ja, vielen Dank schon mal, dass du das in den Topf wirfst.
Mir fällt noch was ein, was ich gerade
Ja?
ergänzen kann, was ich mit einer Freundin noch anbiete. Und zwar machen wir 90 Minuten Jahresausklang. So ein Rückblick, wo jeder mal so ein bisschen eintauchen kann, wie war mein Jahr? Und jetzt nicht hier im produktiven Sinne Bilanz ziehen, zu sagen, so, was habe ich geleistet und was war toll und was nicht, sondern eher so auch in das Spüren kommen, wie fühlt sich das Jahr an, unter welchem Schirm stand das und was möchte ich vielleicht auch loslassen? Und da machen wir am, muss ich jetzt gerade im
Macht ihr
Kalender.
das online?
Ja, wir machen das online und da kann
Ja.
man dann auch quasi erst nur für sich und dann aber auch in Verbindung gehen mit anderen in Kleingruppen noch. Manche klicken sich dann immer aus und sagen, ja, nee, will ich nicht. Aber es ist ja auch, finde ich, total wertvoll, da mal zu hören, wie schauen andere drauf, was haben die für Impulse, welche Fragen stellen die sich gerade. Also
Na
ich
klar.
mag sowas total gern. Und das sind 90 Minuten, die wir am Montag, 29. machen.
Ja, das verlinke ich dann alles.
Genau.
Macht ihr das kostenlos oder?
Ja, kostenlos online über Microsoft Teams kann man einfach auf den Link klicken und dann ist man dabei.
Super. Also zwei Geschenke sozusagen.
Ja, Montag, 29. um
Sehr schön.
20 Uhr.
Ja, alles klar. Hört sich sehr gut an. Okay, ich verlinke das alles gerne und bin natürlich gespannt, wer dann auch dein Coaching gewinnen wird. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Einblicke und für den Austausch. Wie gesagt, aber das geht uns ja immer so, ja. Wir könnten dann immer noch weiter und noch weiter reden. Also das schätze ich auch sehr, diese gedankliche Freiheit, die bei dir so möglich ist.
Ja, ich danke auch dir. Also ich hätte auch Lust auf eine Fortsetzung. Kann man bei dir in den Kommentaren irgendwas angeben? Vielleicht ein Thema, wo Leute noch mehr einsteigen wollen? Vielleicht das Thema Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen als Mutter? Da könnte man sicherlich noch viel dazu sagen. Dann vielleicht auch sonst zum Thema Kultur- und Organisationsentwicklung, wenn es jetzt mehr so die beruflichen Themen sein sollen. Also ich
Ja,
habe Lust
kann man.
drauf. Gerne. Wir haben ja auch schon überlegt, ob wir mal was zusammen machen, wer da Inspiration hat. Da wollten wir uns auch mal ja noch
Das
austauschen,
stimmt.
ob wir ein gemeinsames Format in die Welt bringen. Und da ist bei mir auch, ich bin immer so getrieben von dem, wo es mich gerade so energetisch auch hinzieht. So, wo habe ich das Gefühl, die Gesellschaft oder die Unternehmenswelt hat da gerade Bedarf und es täte denen gut. Und du bist für mich auch so eine Inspirationsquelle. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten bei uns, aber es gibt auch so viel Unterschiede, also ja, wo ich so zu dir aufschaue und von dir lernen kann und einfach dieses Miteinander. Viele sind ja so, ah, wir machen beruflich das Gleiche, von der muss ich mich distanzieren. Und bei uns finde ich das so schön, dass wir immer wieder aufeinander zugehen und sagen, oh wow, toll, danke dafür. Und ich glaube, das, was wir für uns zwei tun, könnten wir auch noch für andere tun, die auch davon profitieren könnten.
Total.
Also wer da jetzt eine Idee hat, wofür Maite und ich
Ja, das
uns
stimmt.
stark machen können. Ich hätte da Lust, mit dir was zu machen, Maite.
Danke, habe ich auch. Also ich glaube auch, diese Haltung, die teilen wir ja beide, dieses Wissen teilen oder Inhalte, Erfahrungen, alles, was wir so haben, da sind wir ja total offen. Ja, und haben überhaupt nicht dieses Gefühl von Konkurrenz oder Angst. Und das würde, glaube ich, in Teams und in Unternehmen an sich, also wo Menschen zusammenkommen, so schön wirken, wenn Menschen da offener wären, Wissen zu teilen oder aufeinander
Vielleicht
zu.
wäre das auch mal ein Thema. Wir haben uns ja auch ausgetauscht, warum sind wir da so? Und dann sage ich, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gebe nur was, wenn ich direkt auch wieder was zurückkriege. Ich sage, auf irgendeinem Weg kommt es schon wieder und vielleicht auch über Umwege dann. Eine witzige Geschichte, bitte lass mich die noch erzählen. Passt so gut. Meine Nachbarin und ich, wir waren beide zeitgleich im Wochenbett. Und dann habe ich manchmal einfach mehr gekocht und ihr was rübergebracht. Und dann sagt sie, du bist doch selber im Stress und im Wochenbett und hier mit kleinem Kind und so. Und sage ich, ja, wenn ich schon koche, dann kann ich ja gerade ein bisschen mehr kochen. Das ist ja auch nicht viel mehr Arbeit. Und egal, auch wenn es mehr Arbeit ist, die Freude, die ich dir damit machen kann, mache ich super gerne. Das war die
Ja,
Konsequenz. 2 Tage
schön.
später steht die andere 80-jährige Nachbarin vor der Tür. Auch für zwei Leute lohnt sich's Kochen nicht. Ich habe dir hier noch ein Drei-Gänge-Menü gekocht. Nein, wie witzig. Und das ist so für mich sinnbildlich dafür, dass es irgendwie auf irgendeinem Weg immer zurückkommt und ich deswegen aber nicht aus der Absicht mache, ah, das kommt schon wieder zurück, sondern weil ich einfach gerne teil und das gebe und trotzdem, das haben wir auch gesagt, uns nicht ausnutzen lassen. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich mache das, damit ich gemocht werde oder ich mache das bis zur Selbstaufgabe. Das hat schon ein gesundes Maß und da gibt es auch viele spannende Studien zum Thema Netzwerken und dieses Geben-Nehmen. Was ist da ein gesundes Verhältnis auch in Organisationen? Könnte
Ja,
also auch
und
ein Thema
ist
sein.
ja auch systemisch. Also dieses Systemgesetz, ne, mit diesem Geben und Nehmen. Und auch da kommt ja wieder das Gefühl sehr stark zum Tragen, wenn das nämlich in der Disbalance ist. Das spürst du sofort, ja. Also du spürst das ganz deutlich, wenn da irgendwas nicht passt. Ne? Und damit meine ich nicht, wenn ich jetzt irgendwas für dich mache oder so, dann bin ich nicht in dieser Disbalance und denke, na, wann kommt jetzt was zurück, sondern das ist dann so eine Entwicklung. Ja, also wenn man immer gibt, gibt, gibt und nichts zurückbekommt, in welcher Form auch immer, dann entwickelt sich so ein Gefühl. Und darauf zu schauen, warum ist das so oder was. Warum gebe ich denn dauernd? Oder wieso kann ich vielleicht auch nicht annehmen? Ja, also das sind super spannende Themen,
Ja,
ja.
also wir
Da
hätten noch
gucken wir noch mal
Gesprächsstoff
hin.
für mehrere Treffen und gucken mal,
Das
zu welcher
stimmt.
Zeit, in welchem Format und lassen uns da gerne auch inspirieren von den ZuhörerInnen, die sagen, das wäre mal ein Thema, da möchte ich mehr von euch
Ja,
dazu hören und oder
sehr gut.
lernen.
Das machen wir. Dann kommt eine Serie zustande.
Wer weiß.
Ja, so, also vielen Dank. Ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz schöne Weihnachten, schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr, vor allem gesund.
Genau. Und mit Zuversicht und wenigen Erwartungen an die kommenden Tage. Das ist ja oft das, was Weihnachten irgendwie schwierig macht an der einen oder anderen Stelle. Einfach genießen und vielleicht auch den Mut haben, den einen oder anderen Konflikt, der sich auftut in der angespannten Weihnachtszeit, anzusprechen und vielleicht aufzulösen dadurch.
Und wie war nochmal der Satz von deiner Tochter? Geht schon?
Aber geht. Aber geht, genau. Wenn der Braten im Ofen nicht gelingt, ein bisschen eine schwarze Kruste hat, dann einfach sagen, aber geht. Sehr schön.
Okay, gut. Ja, liebe Melanie, vielen Dank.
Mach's gut, Maite.
Du auch. Tschüss.
Ciao.
So, das war mein Gespräch mit Melanie. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich auch ein bisschen inspiriert. Es war voller verschiedener Gedanken und Einblicke, aber auch praktischer Impulse. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar Tipps aus dem Gespräch mitgeben. Also zum einen hatten wir gesagt, hör auf deine inneren Stimmen, auf deine Anteile. Welcher Anteil braucht gerade Raum, also zum Beispiel der realistische Anteil, also oder der Anteil, der jetzt kritisieren will, das sind besonders laute Stimmen oftmals, oder vielleicht auch ein träumender Anteil oder ein kindlicher Anteil. Also hör einfach mal rein, was da bei dir so gehört werden will. Und erlaube dir auch Pausen. Das ist ganz wichtig, und zwar frühzeitig und nicht erst, wenn du schon umkippst. Und ja, auch noch dieses Bewusstsein, dass Resilienz nicht dann erst entsteht, wenn wir komplett erschöpft sind, sondern letztendlich können wir Resilienz sehr gut unterstützen, indem wir eben kleine Unterbrechungen und Pausen machen. Und auch nochmal der Hinweis, sei freundlich mit dir selbst. Manchmal ist gut genug besser und gesünder als perfekt sein zu wollen, was wir sowieso nicht schaffen können. Und wie auch Melanies Tochter schon sagte, diesen Ausspruch, wenn zum Beispiel die Schuhe nicht sauber, perfekt sauber sind, dann hat sie gesagt, aber geht. Ja, und dieses aber geht nehme ich auch mit. Das finde ich irgendwie sehr schön und sehr entspannend. Ja, was haben wir noch gesagt? Achte auf deine Energiequellen, schau einfach, was dir Energie gibt, wo du aber auch Energie abgibst, und geh öfter mal in die Natur, was wirklich, wirklich sehr gut tut. Und zum Abschluss des Jahres haben wir ja auch noch eine Verlosung. Wir verlosen eine exklusive Coaching-Session mit Melanie. Wie du teilnehmen kannst und den Link dazu findest du dann in den Shownotes, genauso natürlich wie alle anderen Links und Infos zu unseren Angeboten, zu den angesprochenen Modellen und zu allen weiteren Infos zu dieser Folge. So, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz schöne Weihnachten, ruhige, erfüllte Feiertage und komm gut und gesund ins neue Jahr. Und danke, dass du diesen Podcast hörst, dass du mitdenkst, und ich freue mich auch immer, wenn ihr mir schreibt. Und wir hatten ja auch die Frage gestellt, welche Themen würden euch interessieren für weitere Folgen. Also schreibt mir gerne dazu. Und jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bis dann.